So? Ist ja weiter nicht tragisch. Und jetzt sind wir bei dem Rück, können wir ja gut rum. Ja, wir sind hier für die Krüge. Es geht so ein bisschen um Inhalt, weil die Tendenz in der Krüge drin ist, nämlich das Wasser. Und das Wasser ist ein grosses Thema. In letzter Zeit ist es zu häufig, in zu grosser Menge, in zu schneller Zeit von oben abgekommen. Das hat somit geführt, dass unsere Dachrinne per Kita verstopft war und das Wasser ist über die Dachrinne rausgetropft. Ohne dran, wie es immer so ist, ein Schacht, der ist vollgelaufen, von dem Schacht ein Fenster, ergo tröpfelt das Wasser frisch, fröhlich unter dem Fensterrahmen durch, Wasserschaden, Boden draussen, mehr und weniger. Und wir sind nicht die Einzigen, die mit dieser Unmenge an Wasser zu kämpfen hatten. Der Rose ist jetzt nicht da, aber wenn man die Bilder sieht, zum Teil von Waterville, wo das ganze Feld hier hat weggespült, da ist mein kleines Problem, wenn meine paar Stunden Gartenarbeit im Hagel drunter kommen, dann doch das vergleichsweise kleine Möbel. Und die Fußballfans, die Public Viewings und ihre Grillpartys mussten verschieben oder einfach damit rechnen, dass sie nass werden, während der EM. Ja, und die Menge hat sich doch gewünscht, dass jetzt endlich der Sommer kommt. Der Sommer in seiner Schönheit, in seiner Pracht, in seiner Kraft, in seiner kurzen Hose und in seinem Sonnenbrand. Und was alles für Schönheit mitbringt. Und ein heftiger Kontrast zu der Schönheit vom Sommer sind die unsäglichen Hitzetage, wo man sich sehnt daran, dass es mal nicht eine Tropennacht wird geben, wo man sich sehnt, dass irgendwie ein Gewitter wird kommen und das Thermometer Richtung 20 Grad drückt, dass man sich auch im Gefühl kann darauf vorbereiten kann, am nächsten Tag mit Schweissnass müssen aufstehen und das Gefühl gehabt hat, man habe, weiss ich was, geleistet während dem Schlafen. Wetter, Wasser, Regen hat beide Seiten. Manchmal ist man froh, dass es nicht regnet, dass man etwas machen kann. Und meine Erfahrung zeigt, man ist manchmal froh, wenn es regnet, dass man etwas nicht muss machen. Vielleicht ist das eine Erfahrung auch. Aber man kann uns doch irgendwie von Grundsatz einigen, dass Wasser doch seine gewisse Lebensnotwendigkeit hat für uns als Mensch, für uns als Person und auch für die Natur. Und das wird ich illustrieren. Wir haben uns auch eine Frage genannt, die der Toni hat auch schon mit einer Quizfrage eröffnet. Und jetzt haben wir eine Frage: Wie viel Wasser verbraucht der Mensch pro Tag in einem Haushalt? Dürft ihr schätzen, einrufen, sagen? Nein, in der Schweiz. Ja, das ist noch ein guter Hinweis. 70 Liter? 150? Jesus ist unterwegs von Juda nach Galiläa. Und wir lesen dort im Vers 6, müde von der Wanderung, setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. So weit, so gut. Und dann lesen wir weiter, dass eine Samariterin dazukommt, aus der Stadt, aus der nahegelegenen Stadt, wie wir lesen, und kommt Wasser holen. Johannes 4, Vers 7 ist das, für die, die mitlesen wollen. Es geht jetzt hier nicht primär darum, warum kommt die Frau am Mittag, warum lässt sie sich die wohl blödste Zeit aus, um Wasser zu holen. Diese Frage kann man sich stellen, aber die wird, oder will die und wird heute Morgen nicht beantworten. Wir nehmen einfach den Grundsatz mit, dass die Frau Wasser holt, weil es auch für sie lebensnotwendig ist. Der Zeitpunkt ist jetzt hier für heute Morgen geht ein bisschen nebensächlich. Und wenn wir das Bild vom Wasser holen, vom lebensnotwendigen holen, so ein bisschen auf die heutige, eher brunnenlose Zeit versuchen zu adaptieren, gleicht oder kann es gleichsetzen, dass auch wir in dieser Welt irgendwie unsere Energie aus dieser Welt ziehen. Wir konsumieren die Welt, in Anführungszeichen, in Erwartung, dass wir satt werden, dass wir glücklich werden. Wir konsumieren den Moment und erwarten uns irgendwie eine Dauerhaftigkeit. Manchmal, und da zähle ich dazu, hat sich vielleicht nach dem Sieg im Penaltyschießen von Schweizer Nazi ein bisschen mehr Nachhaltigkeit gewünscht. Und vielleicht ist auch Manchmal mit dem Gedanken in die nächste Woche gestartet, dass es einem stärkt, dass es einem aufbaut. Man hat etwas Schönes erlebt und doch ist der Moment doch relativ schnell vorbei, löst sich relativ schnell auf. Weltliches Glück und weltliche Freude ist nun mal leider nicht dauerhaft. Was aber nicht heisst, dass weltliche Freude und weltliches Glück nicht darf sein. Oder ist es nicht zum Genuss geht. Man kann es so vergleichen, die weltliche Bedürfnisstellung, wie wenn ich Gießkanne, meine Gießkanne nehme und in meinen Garten überwandere und eine Pflanze Wasser gebe. Das Wasser unterstützt kurzfristig den Wachstum, aber ich werde nach Wetter immer wieder oder regelmäßiger wieder müssen die Pflanze mit Wasser begießen. Es hat einen zeitlich begrenzten Wert. Und so kann man auch sagen, dass es wie kein Hobby oder kein Amt oder keine Art von Selbstverwirklichung gibt, kein Ehepartner, kein Hausbau, wo die grundsätzliche innere Sehnsucht nach Dauerhaftigkeit über längere Zeit erfüllt. Das ein kleiner Exkurs. Gehen wir weiter im Text, im Vers 7. Vers 7b spricht Jesus die Frau am Brunnen an. Gib mir zu trinken. Und hier noch einen kurzen Einschub, wenn es jetzt Leute unter uns gibt, die noch die Menschwerdung von Jesus zweifeln. Der Mensch wird durstig, der Mensch wird müde, ergo Jesus ist müde geworden und Gott kann nicht müde werden. Das ein kurzer weiterer Einschub, wo man dem Fall Jesus kann zuschreiben, dass er nicht nur müde und durstig wird, sondern uns kennt in einer ganzen Gefühlspalette, die wir im Leben begegnen. Im Fortgang ab Vers 7 auf die Frage von Jesus antwortet die Frau recht politisch. Sie nimmt so das politische und religiöse Zerwürfnis zwischen Juden und Samariter kurz auf, erklärt sich, murrt vielleicht auch ein bisschen darüber, wie man grundsätzlich über Politik kann reden und sich austauschen kann. Das ist nicht überliefert. Aber sie hat ein kleines Unmut und Jesus nimmt das an, aber geht nicht ganz grossartig darauf ein. Obwohl er von diesen politischen Problemen sicher Kenntnis hat. Er lässt sich nicht in eine Ecke drängen und lässt sich auch nicht überreden, irgendwie eine Meinung anzunehmen, eine Meinung zu bestätigen. Das ist hier im Moment nicht das Thema. Jesus selber Im Vers 10 verspricht er irgendwie lebendiges Wasser, irgendwie geht Jesus davon aus, dass er das kann und will weitergeben. Jesus wird jetzt hier vom Bittenden in Vers 7 zum Geber. Die Frau, ganz ihrer Logik verfangen, kommt nicht wirklich nachher und sagt nur Jesus in Vers 11, ja, aber du bist ja gar nicht, wo du Wasser schöpfen kannst. Und falls du es nicht gemerkt hast, der Brunnen hat seine Tiefe. Man kann sich als Vorwurf aussparen. Sie spricht Jesus zu denken ab, zu mitdenken ab. Hockt er zuerst mal an den Brunnen. Weiss nicht, wie das hier funktioniert. Und ein weiterer Vorwurf wäre, kannst du eigentlich mehr als Jakob? Jakob, der den Brunnen gegeben hat und ein Idol war. Nur, können wir vorstellen, eine Institution. Und jetzt kommt da einer und weiss nicht mehr, wie man den Brunnen bedient. Kannst du jemanden mehr als Jakob? Und in dem Fall begegne ich häufig auch den Muster, wegzukommen von dem Schaffen, von dem Wasser holen. Aber Jesus hat biologischen Bedürfnisse dieser Frau im Blick. Sondern er sieht ihre geistliche Not, was die Frau aber hier leider nicht versteht. Zurück zum Wasser. Wie komme ich zu dem lebendigen Wasser? Wo ist das? Und das ist jetzt eine ganz gute Nachricht. Wir als Christen, wir als Nachfolger von Jesus, haben das Wasser schon getrunken. Wir haben die Quelle. Wir haben die Quelle in uns. Wir haben die lebensspendende Quelle von Jesus, der Heilige Geist in uns. Nicht, weil wir selber so gut sind. Gott hat sie in uns hineingelegt, die Quelle. Unser geistliche Ding lebt aus dieser Quelle, lebt in dieser Quelle. Wir müssen nicht nach neuen Quellen suchen, nicht neu trinken, sondern wir müssen uns nehmen, in Anführungszeichen, auf das besinnen und an das erinnern, was wir schon getrunken haben. Wir müssen dürfen, und wir würden es sogar noch das Wort so nachstellen, erkennen, dass wir die Quelle bereits in uns haben. Und was es gibt viel Literatur mit enorm so mutmachenden und ermunternden Titeln, wo uns erklären, wie wir zu dieser Quelle kommen, wo die Quelle ist, welche Schritte, dass wir uns einleiten, dass wir zu dieser Quelle kommen. Ich glaube, das sind Autoren nicht schlecht, und Gott kann auch die Literatur, die Bücher brauchen, und wenn es jemandem hilft, umso besser. Aber wenn ich Vers 14 lese, komme ich nicht darum, wir müssen zu erkennen, dürfen zu erkennen, sollen zu erkennen, dass die Quelle in uns innen ist. Dieses Wasser wird in ihm zu einer neu versiegten Quelle. Vers 7, bevor ich übergehe, und da werden wir uns natürlich auch noch schauen. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittest, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Jetzt kann man sich da überlegen, ja, wie sieht das aus, das Trinken? Wer trinkt denn? Habe ich getrunken? Habe ich die Quelle, den Heiligen Geist in mir? Und an diesem Vers gibt es so ein paar Punkte, die man ableiten kann, wer das trinkt. Trinket dort, wer das Geschenk erkennt. Das ist der erste Punkt. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, was das Geschenk ist. Der zweite Punkt ist, wer oder der trinkt, der der Geber kennt. Wer dich hier um Wasser bittet. Denkt du da, der, wo Jesus darum bittet, würdest du mich um das Wasser bitten? Also die Schlagwörter Erkennungsmerkmale unterstrichen. Und weiter in Vers 42, das ist jetzt hier nicht grossartig aufgeführt, denkt der, wo Jesus vertraut, und Jesus glaubt. Man kann sich aber folgende Frage stellen, warum fühlen wir den häufig so leer, wenn er eigentlich voll sein? Das ist irgendwie in sich ein Widerspruch. Und es ist wieder in der Natur versagt, der jüdische Mensch wird immer wieder leer sein. Wir werden immer wieder leer sein, immer wieder müssen trinken. Kein irdischer Mensch kann ewige Bedürfnisse erfüllen und füllen und stillen. Unser geistlicher Mensch in Fokus nehmen und uns von dem irdischen Mensch ein bisschen loseisen. Ich habe es hier versucht, auf den nächsten Folien ein bisschen zu illustrieren. Wir müssen es von dem irdischen Menschen ein bisschen lösen. Wenn der irdische Mensch zurücktritt, kommt der geistliche Mensch mit seiner Fülle mehr zum Tragen. Fragen nach Beziehung, Arbeitsstelle, Lebensplanung und so weiter, das sind alles irdische Fragen. Die Fragen, die sind wichtig. Die verdienen eine gute Prüfung. Sie verdienen eine Beachtung. Aber wie schon vorher erwartet, sie haben keine Ewigkeitswert. Sie sind matchentscheidend. Eigentlich, unter dem Strich, wenn wir die Rechnung machen, sie sind zweitrangig. Und wie oft sind doch die Fragen vom irdischen Leben, von den irdischen Bedürfnissen so groß und so schwer, so wichtig, so belastend, so einschränkend, so kränkend, dass sie plötzlich erstrangig werden. Und wenn der Kreis hier nimmt und wir rüstet und hier über den geistlichen Mensch drüber redet, dann hat man nur das Irdische. Und das Irdische kann uns, und das ist jetzt überhaupt keine Absetzung an all das, was wir als Teil einer funktionierenden Gesellschaft mit beitragen. Es ist keine Absetzung. Es geht darum, dass man eine Hierarchie wieder zurechtdrücken muss, wenn man kann sagen kann, dass der geistige Mensch, die geistige Fülle wieder mehr muss in den Vordergrund kommen. Und wenn der Kreis jetzt gross ist, verlieren wir den Blick auf die Schatzkammer, auf den geistlichen Schatz, der uns zugesichert ist, in Vers 14, der uns zugesichert ist als Quelle vom lebensspendenden Wasser. Und wenn wir jetzt lernen, von dem irdischen Menschen zu lesen, von dem irdischen Denken, von dem irdischen Sein, und an den Punkt kommen, wo wir plötzlich merken, hey, wir sind so beschenkt im Geist, wir haben die ganze Fülle, dann ist es wie, als würde ich eine Tür aufstossen und in einen Raum kommen voller Erleichterung. Das heisst nicht, dass sich die Fragen, die ich vorher in einem irdischen Menschen oder nicht im irdischen Menschen umtragen, dass sich die auflösen. Aber sie kommen vielleicht an einen richtigen Ort, an einen richtigen Punkt. Und wir haben einen Raum frei für den geistlichen Schatz anzuschauen, mehr zu spüren und dem Raum zu geben. Und dann sehen wir uns plötzlich wirklich als die Beschenkten, die wir eigentlich sind und als die Beschenkten, die wir beschrieben worden sind in Vers 14. Wir sehen es als Quellenträger und nicht als von Erde triebnige, nur von Erde triebnige Menschen. Wir sehen uns als Menschen, die im Geist plötzlich alles haben. Und das ist extrem entspannend, um mehr aus dieser Richtung die grossen Fragen vom Leben anzugehen. Ich würde dafür sagen, wenn wir uns sind, und ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine, wir werden mehr zu Menschen, die ein Stück weit die Erde verlieren, um den Himmel zu gewinnen. Wir werden Menschen, die die Erde in Anführungszeichen verlieren, um den Himmel zu gewinnen. Erfüllt und beschenkt. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Blick dafür, wie ich das meine. Wie es meiner Ansicht nach der Bibeltext meint, wir sind erfüllt und beschenkt. Aber wir müssen es auch anschauen. Das wünsche ich euch, wünsche ich uns mit diesem Titel und mit diesen Versen aus dem 4. Johannes.